kann einen Zug oder zwei nehmen und ich merke wirklich innerhalb von wenigen Sekunden bis Minuten, wie sich meine Situation einfach deutlich verbessert.
Willkommen beim VCA Hanfgespräch mit Dr. Christiane Neubauer. Echte Geschichten und fundiertes Wissen von Patientinnen und Patienten sowie Expertinnen und Experten zur medizinischen Wirkung von Cannabis. Ehrlich, nah und informativ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VCA-Podcasts Das Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer, ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabis-versorgenden Apotheken, kurz VCA. Ich spreche heute noch einmal mit Nikolas. Wir haben uns zu einer Fortführung unseres Gespräches bei unserem letzten Treffen entschieden, da es zum Thema Qualität von Cannabisblüten noch Gesprächsbedarf gab. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, sollte sich die Folge 74 zuerst anhören. Da unterhalten wir uns über die Krankengeschichte von Nikolas und darüber, wie er zum Cannabispatient wurde. Auch sein weiterer beruflicher Werdegang hat direkt mit seiner Therapie mit Cannabis zu tun. Also bitte da zuerst reinhören. Heute sprechen wir über die mikrobiologische Qualität von Cannabisblüten. Wer in dieses Thema noch tiefer einsteigen möchte, sollte sich die Folge 69 mit dem Apotheker Alexander Daske anhören. Nikolas und ich sprechen hier über die Auswirkungen und Probleme, die eine mangelnde mikrobiologische Qualität bei Blüten mit sich bringen kann. Hallo Nikolas, schön, dass du wieder mein Gast beim VCA-Hanfgespräch bist. Wir machen ja heute den zweiten Teil, das hatten wir auch schon angekündigt im ersten Teil. Da ging es um deine Krankheitsgeschichte, es ging darum, wie du zum Cannabispatienten wurdest, wie daraus ein völlig neuer Berufszweig für dich auch entstanden ist. Diesen ganzen Werdegang haben wir da beleuchtet und dann sind wir ganz kurz auf das Thema Qualität bei Cannabisblüten gekommen und hatten daraufhin spontan beschlossen, einen zweiten Teil anzuschließen. Das wollen wir jetzt machen. Und da kommt auch schon gleich meine erste Frage an dich, Nikolas. Wie du das Ganze denn so einschätzt mit der Qualität, insbesondere der Blüten?
Ja, hi Christiane, vielen, vielen Dank. Ja, wie schätze ich das ein mit der Qualität der Blüten? Vor 2,5 Jahren, als ich Cannabis-Patient geworden bin, gab es noch nicht ganz so viele Blüten, wie es jetzt auf dem Markt gibt, aber es gab schon so viele, dass ich eigentlich relativ überfordert war mit dem, was soll ich denn jetzt als Patient aussuchen? Warum soll ich mir überhaupt gerade als Patient aussuchen, welchen Strain ich da ausnehme oder benötige? Und hatte dann damals Betrocan erhalten. So, Betrocan, der Standard, und hat auch bei mir genau für meine Migräne und für meine Therapie absolut richtig, richtig gut gegolten oder gehalten, also gewirkt. Und dann hatte ich die zweite Charge oder dritte Charge Betrocan zugeschickt bekommen und plötzlich habe ich eine ganz andere Blüte aus der Apotheke zugeschickt bekommen. Dachte mir so, und hat ähnlich gerochen, aber hat deutlich anders gewirkt und hat auch sehr, sehr anders ausgesehen. Dachte mir so, es kann doch nicht sein, dass hier irgendwie auf einmal mein Medikament, was vorher die letzten 3 Male genauso rausgekommen ist oder mir als Patient zugekommen ist, warum ist das denn jetzt komplett anders und warum habe ich denn jetzt hier auf einmal einen ganz anderen Strain vor mir liegen? Und hat mir auch damals schon gedacht, so, okay, das muss man ändern. Ich muss jetzt anfangen, mein eigenes Unternehmen zu gründen. Hatte auch damals eben die Intention, mich um die Qualität eben im Bereich der Cannabisblüten zu kümmern. Ich muss sagen, es hat sich eine Zeit lang auch deutlich gebessert, was die Qualität der Blüten und der Qualität und der Reproduzierbarkeit anging. Aber was der aktuelle Markt angibt, ist wieder sehr, sehr schlecht. Und also was heißt sehr, sehr schlecht? Es ist, Qualität ist für mich, wenn eine Beständigkeit eines Produktes besteht, dieselbe Qualität, die gleiche Wirkung, die gleiche Blüte sozusagen vor mir ist, die immer wieder angebaut wird und nicht etwas, was von jetzt auf gleich einfach wechseln kann, anders aussehen kann, eine andere Wirkung hat. Und bei einem Markt, wo so viele Tausende von unterschiedlichen Blüten mittlerweile drauf sind, kann ich leider nicht mehr von einer Qualität von einem pharmazeutischen Arzneimittel sprechen, was eine gute Qualität aufbringt.
Also du hast einen ganz wichtigen Punkt gleich zu Anfang angesprochen. Warum soll ich als Patient mir eine Sorte aussuchen? Warum muss ich da jetzt Bescheid wissen? Das ist ja sehr ungewöhnlich. Es kommt aber vor bei Ärztinnen und Ärzten, dass die einfach völlig überfordert sind mit diesen ganzen Sorten. Du hast schon angesprochen, Wir haben über 1000 Sorten, die es gibt von den, gerade bei den Cannabisblüten, jetzt bei Extrakten sind wir nicht so weit, aber bei den Cannabisblüten. Und wie sollen Ärzte sich dann noch zurechtfinden? Und dann kommt es schon vor, dass Ärzte das den Patientinnen und Patienten überlassen, was ein mehr als ungewöhnlicher Weg ist, weil das gibt es sonst nicht. Ja. Bei Verschreibungen, da gibt der Arzt ganz klar vor, was der Patient einzunehmen hat. Und du hast noch einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Masse, die in den Markt gedrückt wurde und die zulasten der Qualität geht. Was meinst du, woran liegt das? Weil wir haben ja auch einen großen Preisverfall, den wir bemerken. Wir haben diesen Anstieg der Telemediziner, darüber haben wir ja uns auch schon unterhalten. Mhm. Für mich hängt das alles miteinander zusammen. Wie siehst du das?
Ja, ich denke auch natürlich, dass der Markt sich geöffnet hat und wir sehr viel Aufmerksamkeit aus dem Ausland sozusagen auf Deutschland gezogen haben. Möchten natürlich auch ganz viele andere Unternehmen, die in allen anderen Ländern gerade schon angebaut haben, aufgrund von Teillegalisierung oder was auch immer, dass die natürlich ihre Produkte hier auch auf den deutschen Markt bringen möchten. Und ich habe auch sehr, sehr viele unangenehme Kontakte oder Erfahrungen oder Angebote über Umwege erhalten. So, hey, hätte ich hier denn nicht noch ein Unternehmen, was hier gerade nochmal 50 Kilo abnehmen möchte oder so? Also so, hey, ich bin hier kein Drogendealer, ich bin hier kein Händler auf dem Markt oder was auch immer. Und ich glaube, das hat natürlich sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass diese Preise enorm gedrückt worden sind, aber auch Produkte den Markt erreicht haben, die vielleicht gar niemals irgendwie als pharmazeutisches Produkt auf unseren Markt hätte kommen dürfen. Und das dann über dieses GMP-Washing, über dieses oder GMP-Hopping oder auch, dass man irgendwelche Blüten wieder rezertifiziert, die nicht zu rezertifizieren sind. Oder was ich auch stark gesehen habe, ist, dass dass der Schwarzmarkt und der Apothekenmarkt, dass zum Beispiel Blüten, die es gleichzeitig in der Apotheke gibt, auch in genau der gleichen Qualität und unter genau den gleichen Namen und Strain auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen gibt. Genau diese ganzen verschiedenen Punkte eben aus dem Ausland, das große Interesse, ihre Produkte hier eben auf den deutschen Markt zu bringen. Aber dann auch einfach diese, ich würde sagen, Gier der Unternehmen, nur weil es Cannabis ist und man in der Vergangenheit mit so einem Produkt wie Cannabis gute Margen auf dem Schwarzmarkt oder keine Ahnung was gemacht hat, hat man, glaube ich, so ein bisschen versucht, genau diesen Markt irgendwie auf einen pharmazeutischen Markt zu bringen, was ja aber absolut gegen jegliche Standards der Pharmazie, gegen der Forschung oder was auch immer spricht. Wenn man solche Produkte irgendwie anfangen möchte, auf einen Markt zu vertreiben, die fernab von jeglichen Kontrollen oder Standards sind, wie sie produziert werden. Ich habe ganz lange als Projektleiter in der Arzneimittelforschung gearbeitet und wie wir da jeden einzelnen Schritt, jedes einzelnen Dokumentes, was bei uns aus dem Kühlschrank rausging oder an Patienten ging oder wieder bestellt worden muss, was dahinter für ein Aufwand gemacht worden ist. Und dann bekomme ich hier eine Blüte. Und der Hersteller sagt ja, sie kommt aus Nordmazedonien, aber vielleicht kommt sie aus Portugal oder vielleicht kommt sie aus Israel oder vielleicht kommt sie doch aus Südafrika. Das ist keine Transparenz und das zeigt ja auch, das hat ja auch was mit Qualität zu tun. Vielleicht nicht eine messbare Qualität in der Blüte oder die man sich anschauen kann, aber das hat ja was mit Patientensicherheit und mit Verantwortung der Hersteller was zu tun. Was passiert, wenn ein Produkt zurückgerufen werden muss? Wer ist denn dafür verantwortlich? Der Großhändler will dafür wahrscheinlich nicht verantwortlich sein, so, ne? Aber irgendjemand muss dafür in die Verantwortung gezogen werden. Aber es ist schwer, halt jemanden in Südafrika in Verantwortung zu ziehen, wenn das Produkt durch jemand anderen hier in Deutschland halt reingebracht worden ist.
Also ich möchte nochmal einen ganz wichtigen Punkt, den du ganz zu Anfang auch angesprochen hast, dass du plötzlich einen ganz anderen Strain hast du wahrscheinlich nicht bekommen, aber die Blüte sah anders aus. Sie roch anders, es war anders. Und das erwartest du nicht von einer standardisierten Medizin. Das möchte ich einfach nochmal betonen. Ja. Es geht hier um ein Arzneimittel, es geht hier um Medizin, es geht hier um kranke Menschen, die behandelt werden mit Cannabis. Ja. Und da kann es natürlich nicht sein, dass die Qualität mal so und mal so ist. Ja. Also das möchte ich einfach nochmal betonen, weil das ein ganz wichtiger Punkt hast, den du angesprochen hast. Dann möchte ich deine Frage beantworten, wer ist denn dafür zuständig, das Ganze zurückzuschicken? Wer macht denn die Rückrufe? Letztendlich macht es die Apotheke. Also wenn in der Apotheke etwas auffällt, dann macht sie eine Arzneimittelmeldung und dann erfolgt ein Rückruf. Und das kann nur die Apotheke, weil sie ist der Inverkehrbringer. Also der Hersteller macht es selbstverständlich nicht. Der versucht die Ware natürlich an die Apotheke zu verkaufen und die Apotheke überprüft es dann. Wenn da Mängel festgestellt werden, also verschimmelte Ware zum Beispiel, landet in der Apotheke, muss das gemeldet werden. Und dann muss ein Chargenrückruf eingeleitet werden.
Ja.
Also wir sind in der Apotheke dafür verantwortlich.
Aber muss es denn so sein?
Also, dass die Apotheke es macht, hoffen wir. Garantie hast du da nicht. Ob das wirklich so diesen Weg jedes Mal geht. Aber das wäre der normale Weg. Ne? Es kann leider nur so laufen. Wir bekommen Zertifikate mitgeliefert in die Apotheke mit jeder Blüte. Zu jeder Blüte, zu jeder Charge gehört ein Zertifikat, was bestimmte Qualitätsstandards, wo die dokumentiert sind, die wir da nachverfolgen können, ob die gegeben sind. Wichtig ist immer die mikrobiologische Qualität, Schwermetalle natürlich auch, diese ganzen Sachen. Aber die mikrobiologische Qualität ist ein ganz empfindlicher Punkt in diesen Zertifikaten. Da geht es um kolonienbildende Einheiten von Bakterien und von Schimmelpilzen und Hefen. Schaust du dir Zertifikate an als Patient bzw. als Berater? Guckst du dir das an? Prüfst du diese Zertifikate?
Ja, also das definitiv. Und das ist auch der Grund, weshalb ich zum Beispiel, ich habe eine Klientin, die das Herz transplantiert. So, und da muss ich natürlich absolut drauf achten, welche möglichen Pathogene dort mit reinkommen oder auch sie in ihrer Therapie ja noch weiter schädigen können durch ihre Grundimmunsuppression, die ja eben durch schwere Medikamente verursacht werden, ist es ja extrem wichtig, dass ich genau auf diese Bereiche auch achte und weshalb ich auch dann eben im Bereich der Beratung auch verschiedene Produkte auch nicht mehr weiter empfehlen konnte oder auch nicht mehr empfehlen wollte. Aber es ist auch relativ schwierig, eben als Patient bekomme ich sowieso nicht diese Zertifikate, glaube ich, oder? Da habe ich ja eh keine Einsicht drauf.
Also teilweise kannst du sie runterladen, ne? Also teilweise stellen die Firmen sie auch ein und du könntest sie runterladen und dir anschauen. Mhm.
Aber ich bin, um ehrlich zu sein, auch bei ganz, ganz vielen Zertifikaten schon sehr kritisch gewesen. Ob denn bestimmte Zertifikate genau das anzeigen, was die Blüte oder die Blüte denn gerade hier jetzt wirklich angeboten hat. Ob die mikros- und makroskopischen Aufnahmen mit dem übereinstimmen, was da vielleicht gezeigt wird. Oder ganz gutes Beispiel, ich bin ein Fan von bestrahlter Ware, muss ich sagen. Eben aufgrund dieser, ich bin auch immunsupprimiert gewesen eine ganz, ganz lange Zeit und weiß, wie wichtig es ist, da für mich ist, entweder ein komplett reines Produkt zu haben oder eben ein bestrahltes Produkt zu haben, um einfach die Sicherheit zu haben, dass ich da einfach keine Pathogene habe. Aber da war es zum Beispiel ein Produkt, was nicht bestrahlt war, aber man ganz offensichtlich gesehen hat, dass das, auch wenn es vielleicht nicht bestrahlt war, aber auf eine andere Art und Weise eben nachbearbeitet worden ist. Sei es irgendwie Cold Plasma oder. Und nicht, dass das ja auch alles schlechte Verfahren sind, aber mir zeigt es, okay, da wird rumgefuscht, da wird irgendwie der Wert so hingestellt, dass die Blüte oder das Produkt eben als etwas Reines oder Sicheres ist und dann erhält man aber genau das Gegenteil sozusagen, wenn das Produkt irgendwie am Ende bei einem ankommt. Oder die Patientin hat einmal extreme Hustenreize von dem Produkt, was die letzten 1,5 Jahre eben nicht war.
Ja, das sowas ist schon mal ein guter Hinweis, gerade auch mit diesen Hustenreizen. Du hast jetzt gerade auch wieder mal einen wichtigen Punkt angesprochen, der unter dem Punkt GMP-Washing fällt, dass uns die Transparenz da fehlt. Also als Sterilisationsmethoden ist nur die Gamma- und die I-Beam-Bestrahlung validiert und zugelassen. Das findest du auch immer in den Zertifikaten. Immunsupprimierte Patienten sollten grundsätzlich immer bestrahlte Ware inhalieren. Alles andere hat einfach nicht den Standard, den ein Immunsupprimierter braucht. Ganz wichtig, dieser Punkt, da werden die mikrobiologische Qualität wird dann so bearbeitet über irgendwelche Methoden, die aber nicht validiert sind, die auch nicht angegeben werden in den Zertifikaten, weil die Gamma- und Ibin-Bestrahlung sieht man in den Zertifikaten. Komischerweise alle anderen, du hast Kohlplasma angesprochen, wir haben aber noch viele andere Verfahren, die da angewendet werden, die werden alle nicht aufgeführt. Und das ist ein klarer Fall von Intransparenz. Das heißt, wir können das nicht nachvollziehen, was ist passiert mit den Blüten.
Ja.
Wie ist diese mikrobiologische Qualität da irgendwo zustande gekommen? War es ein sauberer Anbau oder ist es irgendwie im Nachhinein da manipuliert worden? Diese Transparenz ist, denke ich, auch für euch Patienten und auch für jeden Berater natürlich total wichtig. Oder wie sehe ich das? Also wenn du jetzt die Möglichkeit hast, ein Zertifikat einzusehen und das alles angegeben, gibt dir das doch ein gutes Gefühl, oder nicht?
Wie gesagt, an sich sollte es oder gibt es mir ein gutes Gefühl, aber wenn man eben sich mit entsprechend den Techniken oder den Verfahren mit der, ich kenne mich, würde sagen, sehr, sehr gut mit der Botanik der Pflanze allgemein aus. Ich habe sehr, sehr viel an den Pflanzen auch geforscht und habe mir jedes Detail sozusagen in den Bereichen angeschaut, die man da irgendwie testen oder Auffälligkeiten sozusagen ansehen könnten. Und genau das, was ich eben gesagt habe, eben diese Intransparenz, wenn mir da irgendwas, eine Kleinigkeit irgendwie auffällig ist, dann gibt mir das eigentlich sogar eher ein schlechteres Gefühl. Sogar so ein schlechtes Gefühl, dass ich, oder wenn ich weiß, okay, hey, das Unternehmen arbeitet, oder man weiß mittlerweile, okay, das Unternehmen hat mit GMP-Washing gearbeitet, dann möchte ich das Unternehmen gegebenenfalls auch nicht mehr, oder was heißt das Unternehmen? Das Produkt der Unternehmen nicht mehr empfehlen. Weil ich nicht zu 100% sicher sein kann, dass das, wenn da drauf steht, bestrahlt und das Produkt aber vielleicht dann am Ende doch kein bestrahltes Produkt ist, dann setze ich ja auch meinen Patienten und Patientinnen wirklich ein Risiko aus, indem ich halt ein Produkt empfehle oder die Ärzte sozusagen mit einbinde, wo gar nicht das drin ist, was eigentlich draufsteht. So. Und
genau.
Das ist ja einfach, ein großes gesundheitliches Risiko für den Endpatienten oder Endpatientin. Und das ist kein Risiko, was jemals in irgendeiner Therapie eingegangen werden sollte. Jetzt kann man sagen, okay, ganz viele Arzneimittel haben auch ganz viele Nebenwirkungen und da muss man auch ein gewisses Risiko eingehen. So. Aber ja, da haben wir aber ein kontrolliertes Risiko, weil wir da alles mit Studien schon belegt haben und wir abschätzen können, was dadurch passiert, wenn man das Medikament länger einnimmt, etc. etc. So weit sind wir ja noch nicht mal mit einem medizinischen Cannabis-Produkt, weil, wie wir es schon gesagt haben, die, auch wenn es der gleiche Strain ist vom gleichen Anbauer, kann es sein, dass die nächste Charge einfach ein bisschen anders aussieht und schon wieder ein ganz leicht anderes Produkt ist wie vorher. Das macht es in jeglicher Hinsicht einfach dann auch unglaubwürdig und nicht. Und deswegen verstehe ich auch so viele Ärzte nicht therapierbar, also nicht damit zu therapieren.
Ja, klar, die verweigern sich der Verschreibung. Ich möchte ganz, ganz kurz nochmal klarstellen, den Unterschied Fertigarzneimittel zu Rezepturarzneimittel. Du hast von den Fertigarzneimitteln gesprochen, die einen klaren Indikationsbereich haben, die einen Beipackzettel haben, wo sämtliche Nebenwirkungen, Kontraindikationen ist, alles aufgeführt im Beipackzettel. Und die Verantwortung für ein Fertigarzneimittel trägt immer der Hersteller, der das auf den Markt bringt. Deswegen ist es auch sehr, sehr teuer, ein Fertigarzneimittel auf den Markt zu bringen, weil du musst zig Studiengänge machen. Also das ist nicht ganz einfach, ist auch sehr teuer. Wir reden bei Cannabis über ein Rezepturarzneimittel. Da sind wir automatisch in der Apotheke die Hersteller, weil wir die letzten Verarbeitungsschritte machen. Und die letzten Prüfschritte machen, bevor wir das an Patienten, Patientinnen weitergeben. Und deswegen ist es natürlich auch gerade für uns in der Apotheke eklatant wichtig, dass wir Transparenz haben in den Zertifikaten, dass wir genau wissen, was ist passiert, welche Sterilisationsmethode wurde angewendet im Zwischenschritt, ne? Und wo kommt es her? Wo wurde es weiterverarbeitet? Weil auch das fällt unter GMP-Washing. Wenn irgendeine Anlage in Marokko, Südafrika, wo auch immer, das Produkt, also der Anbauer sitzt, das Ganze wird dann aber nach Portugal oder Tschechien gebracht und da dann EU-GMP zertifiziert, weiterverarbeitet. Und dann ist es auf einmal ein EU-GMP-Produkt, was es vorher nicht war. Und das ist auch klar, fällt unter diesen Punkt. Und das können wir alle nicht nachvollziehen. Na, das wissen wir nicht. Für uns kommt dann ein offizielles Produkt aus Portugal oder Tschechien.
Genau.
Europäisches Land, wunderbar. Aber ursprünglich kommt es ganz woanders her. Das ist die Transparenz, die wir fordern müssen. Die brauchen wir. Und wir versuchen gerade genau das aufzubauen, damit wir sowohl die Sicherheit den Apotheken geben, aber vor allem auch die Sicherheit den Patientinnen und Patienten geben. Und den Ärztinnen und Ärzten, dass die sich auch besser zurechtfinden, eine Guideline haben, was hat eine gute Qualität, was kann ich rein gewissens verschreiben. Das ist das, was wir brauchen jetzt. Unbedingt. Der Markt ist so unübersichtlich geworden und die Qualitäten sind leider oftmals sehr schlecht geworden.
Ja, absolut.
Kommen wir doch mal zu den Extrakten. Es gibt ja auch inhalierbare Extrakte. Was hältst du davon? Sind die gut handelbar für einen Patienten? Sind die, wie ist deine Meinung dazu?
Absoluter Fan von inhalierbaren Extrakten. Einfach mittlerweile sind sie auch in den Standard angekommen, dass sie mit den Blütenprodukten sehr, sehr gut mithalten, beziehungsweise dadurch, dass es auch eben verschiedene Varianten gibt, kann man eben auch die Therapie dadurch wieder ein bisschen feiner steuern, eben durch verschiedene Kultivare. Und das Größte oder das Tollste, was ich ja einfach daran finde, ist, ich muss mich nicht mehr um meine Cannabisblüten kümmern, ich muss nicht mehr aufgrinden, ich muss nicht mehr in meinen Verdampfer packen, ich muss nicht mehr alles vollstinken damit sozusagen und ich kann einfach hier an meinen Pen sozusagen ziehen. Das ist jetzt noch kein zugelassenes Medizinprodukt, aber es ist halt eben das, was gerade so für mich als Patient jetzt gerade sozusagen auf dem Markt ist. Und ich kann einfach dran ziehen, ich habe meine Medikation innerhalb von Sekunden eingenommen und muss sie dann auch nicht fertig dampfen. Also weil der Vaporizer sich nicht nochmal abkühlen muss oder also ich habe auch keinen so hohen Verschleiß mehr, wie ich es davor eben gegebenenfalls mit Cannabisblüten gehabt hätte oder habe. Und bin gerade tatsächlich auch dabei, ich als Patient meine gesamte Therapie auf die inhalierbaren Extrakte switchen, weil es für mich einfach viel angenehmer ist, es so im Alltag anzuwenden. Und ich muss auch sagen, ich brauche, wenn ich das auf das THC hochrechne, auch deutlich weniger Wirkstoff. So, und das ist für mich eben das Faszinierende aktuell, dass ich genau eben mit diesen Blüten sogar noch besser klarkomme als mit eigentlich den Blüten.
Yeah.
Aber was mir aktuell fehlt, es sind noch nicht ausreichend genug Produkte oder vielleicht jetzt eben, wenn 420 Pharma oder die anderen Firmen jetzt eben nachziehen, dann kommen vielleicht noch mehr Varianten raus, die eben dann auch eben auf verschiedene Symptomatiken eben gezielter angewendet werden können. Aber das ist ja sowieso auch immer eine individuelle Sache, wie der Patient sozusagen sich mit den jeweiligen Produkten einstellen kann. Und genau, also ich bin auch, ich weiß nicht, ob das jetzt gebiased ist oder ob ich das sagen kann, ich bin jetzt auch mittlerweile Vertreter eben für ein Unternehmen, was eben die inhalierbaren Extrakte sozusagen vertreibt. Mhm. Einfach aus dem Hintergrund, dass ich möchte, dass solche Produkte mehr an die Menschheit kommen und eben auch anfangen, die Cannabisblüten sozusagen abzusetzen, weil eben die ganzen Probleme, die wir eben besprochen hatten oder auch so ein bisschen meine Historie mit Cannabisblüten, ich glaube, ich habe bestimmt 2023 bis 2024 über 100 verschiedene Cannabisblüten selbst ausprobiert oder immer wechseln müssen, weil A, die Verfügbarkeit nicht mehr da war, B, das Produkt, ich absolut schwere Hustenanfälle von den Produkten bekommen habe, die Produkte dann mal eine Zeit lang hergestellt worden sind und dann halt nicht mehr. Und genau, es waren halt so viele verschiedene Schwierigkeiten mit diesen ganzen Cannabisblüten, die ich eben im Vorfeld hatte. Und das habe ich einfach nicht mit diesem Extrakt gehabt bisher. Also ich habe ja natürlich, man muss husten, es reizt die Lunge. Es ist genau, jedes Inhalat hat irgendwo eine bestimmte Eigenschaft so, die vielleicht einen Hustenreiz oder auch einen stärkeren Hustenreiz verursachen kann. Aber es ist im Vergleich jetzt bei mir persönlich kein Vergleich mit dem, was ich unter Cannabisblüten an Husten musste. Meine Frau hatte teilweise richtig Angst vor meinen Hustenattacken, die ich mit Cannabisblüten hatte. Und vor allem in der Zeit, wo ich dann auch körperlich auch sehr, sehr schwach war und auch sehr, sehr stark eben in meiner Corona-Erkrankung sozusagen gefangen war, da ist ich konnte zu der Zeit dann noch zum Teil meine Cannabisblüten nicht mehr inhalieren und musste dann auf orale Extrakte umsteigen, bis ich das dann irgendwie komischerweise wieder so ein bisschen gelegt hatte. Und wie gesagt, jetzt ist es wieder so zurückgekommen, dass eben viele Produkte einfach wieder in diesem Bereich sind, dass sie nicht mehr die Qualität oder irgendwie starke Hustenreize oder sowas auslösen. Und deswegen finde ich es jetzt absolut noch umso wichtiger, eben die Produkte an die Menschheit oder an die Patienten und Patientinnen zu bekommen, die wirklich indiziert sind.
Ich halte mal fest, es ist wesentlich einfacher handelbar für Patientinnen und Patienten.
Ja.
Es ist leichter dosierbar. Ne? Du sagst ja, du brauchst im Verhältnis eigentlich weniger THC, wenn du das mal so umrechnest, weil es einfach genauer dosierbar ist. Ja, und insgesamt kommst du damit wesentlich besser klar. Also das sind ja wahnsinnig wichtige und positive Aspekte, wo man sagen muss, okay, da muss es eigentlich hingehen. Also eine Weiterentwicklung dahin zu inhalierbaren Extrakten, die da wirklich besonders die genauere Dosierbarkeit ist da ganz, ganz wichtig, weil es ist nun mal ein Arzneimittel. Und ich denke auch, das kann man wahrscheinlich besser über Extrakte erreichen. Wie sieht das aus? Wir haben ja jetzt nur, du hast es ja kurz angesprochen, dass du das mit einem Vape machst, der jetzt nicht als Medizinprodukt zugelassen ist. Ich weiß, dass das einige Patienten machen. Stotz und Bickel hat zumindest mit einer Extraktfirma zusammengearbeitet und die haben die Versuchsreihen laufen lassen, gemeinsam. Es steht noch nicht drin in deren Medical Device Anleitung, so möchte ich es mal ganz salopp jetzt nennen, ist das noch nicht angegeben bei denen. Aber wäre das denn auch über so einen Storz- und Bickel-Vaporisator handelbar? Hast du da schon mal was gehört von anderen Patientinnen und Patienten? Geht das mit diesem Metalltropfkissen, wo man das rauftropft, oder ist das eigentlich nicht praktikabel? Brauchen wir zwingend die Vapes, die natürlich auch wesentlich eleganter sind, besser aussehen, unauffälliger sind und so weiter? Muss es da eigentlich mehr hingehen?
Ich persönlich benutze, und das, ich will jetzt Storz und Bickel da nicht irgendwie schlecht ziehen oder sowas, aber ich benutze, seitdem ich mein Mighty Medic für ein inhalierbares Extrakt verwendet habe, mit Metallkissen, sogar auch mit den Kapseln und was, ich habe da alles ausprobiert, seitdem funktioniert mein Mighty nicht mehr so gut und der ist leider ein bisschen verschlammt dadurch und ich habe wirklich versucht, ihn zu reinigen und sauber zu machen und deswegen ich persönlich als Patient kann es nicht empfehlen, dann doch lieber den Mighty weiterhin für die Blüten verwenden und ihn regelmäßig reinigen. Da kommt schon ausreichend Harz aus den Blüten heraus, was den ja sowieso schon ein bisschen verschlammt. Und deswegen bin ich explizit auf diese E-Zigaretten-Vapes umgestiegen und befülle mir das auch immer selbst dort rein. Einfach aus dem Grund, weil es so schnell anwendbar ist und bei einem Storz- und Bickelgerät habe ich auch wieder dieses Hochheizen, bis es dann wirklich anfängt zu wirken. Und ich habe wirklich manchmal Situationen als Schmerzpatient, habe auch eine Migräne, die dann, wenn ich die nicht abfange, nicht ausreichend, dann und ich dann noch schnell irgendwie was mit den Händen machen muss, dann werde ich auch ungeschickter und schaffe das dann vielleicht auch alles dann gar nicht mehr da dort rein zu befüllen. Und hier kann ich einfach nur das aus der Hosentasche nehmen. Ja. Oder meistens habe ich es immer in meiner Tragetasche mit, die immer abgeschlossen ist und habe dann sozusagen, kann einen Zug oder zwei nehmen und ich merke wirklich innerhalb von wenigen Sekunden bis Minuten, wie sich meine Situation einfach deutlich verbessert und ich vielleicht nicht in den Migräne-Zustand reinkomme. Das war für wirklich vorher, davor muss ich mir immer eine Stelle suchen, damit ich niemanden volldampfe, damit es nicht zu stark stinkt. So und so ist es einfach ein bisschen für mich handhablicher geworden. Und ich denke, da ist es wichtig, dass die Industrie, und das macht jetzt auch 420 Pharma eben mit dem ersten Produkt, was sie da rausbringen als Medizinprodukt, dass es in die Richtung weitergeht, wenn nicht sogar noch deutlich weiterentwickelt und deutlich ärztlich steuerbar und kontrollierbarer.
Genau. Ja.
Das ist so meine Vorstellung, wo ich auch ein paar Gespräche sozusagen mit anderen Herstellern sozusagen führe, um eben entsprechend anderes Device weiterzuentwickeln. Weil, wie gesagt, eine Cannabis-Therapie muss ärztlich kontrollierbar sein, finde ich. Und sie muss auch nachvollziehbar sein. Und ich denke, das kann man eben mit angepassten Geräten auf jeden Fall sehr, sehr gut machen. Mhm. Im Krankenhaus so eine Morphiumpumpe, so, ne?
Wirklich
fünfmal am Tag drauf. Und das ist dann meine Dosis, die ich haben darf. So. Und ich glaube, in solche Richtung muss das gehen in der Zukunft, ja.
Absolut. Also die Vapes wird man noch nicht bekommen in der Apotheke. Also wenn wir das erste Vape haben, was wirklich zugelassen ist, was da auch zertifiziert ist, was wir also offiziell abgeben dürfen. Alles andere muss der Patient dann in Eigenregie machen, sozusagen in Eigenverantwortung, in Eigenregie. Aber wir hoffen da auf wirklich Weiterentwicklung, weil auch das brauchen wir natürlich für die Apotheke, dass wir das abgeben können, offiziell den Patienten erklären können. Und wir müssen es ja wirklich so einfach wie möglich machen. Und es ist genau das, was du beschrieben hast. Wenn du kurz vor Migräneanfall bist, dann hast du eine Aura, dann kannst du auch nicht mehr so hantieren, wie du eigentlich normalerweise das tun würdest. Das ist
und alles
logisch.
Kann es sogar noch schlimmer machen, was
das,
man dazu
genau,
noch tut.
Genau, eben. Ne? Das macht es dann noch schlimmer. Dann kommst du noch schneller rein in deine Migräne. Und genauso geht es ja auch einem MS-Patienten, der eine aufkommende Spastik hat und so weiter.
Genau,
da gibt es ja viele Krankheitsbilder, wo du schnell agieren musst, um das Ganze aufhalten zu können. Und dafür brauchen wir wirklich solche Sachen, solche Medizinprodukte, dann die inhalierbaren Extrakte, die damit dann inhaliert werden können. Also da muss es hingehen. Das wäre wirklich sinnvoll. Und das muss die Weiterentwicklung sein jetzt in diesem Bereich.
Absolut, absolut.
Du hast alles beleuchtet. Wir haben alles gemeinsam, sind alles durchgegangen, ob es jetzt GMP-Washing war, die mangelnde Transparenz, die da herrscht, die mangelnde Qualität, die momentan auf dem Markt ist. Jetzt am Schluss noch Extrakte und Medizinprodukte. Also ich denke, das ist alles, was uns im Moment so bewegt auf dem Markt und wo wir weitergehen müssen im Sinne von den Patientinnen und Patienten. So möchte ich es mal ausdrücken. Und ich bedanke mich für diesen zweiten Teil, für das zweite Gespräch. Es ist mir immer wieder eine Freude, mit dir zu sprechen.
Vielen Dank, mir auch.
Und an deinem Wissen teilhaben zu dürfen, was du hast und deine Erfahrungen, die du mit uns teilst.
Danke.
Ich danke dir, Nicolas, für diese Folge jetzt, die wir heute aufgenommen haben.
Ich danke dir, Christiane. Vielen Dank.
Tschüss, Nicolas.
Tschüss.
Dieses Mal gibt es nicht viel zusammenzufassen, da dieses Gespräch selbsterklärend ist. Vielleicht nur diese Punkte. Cannabis ist ein Rezepturarzneimittel. Es ist im Gegensatz zu einem Fertigarzneimittel eine Individualmedizin, die speziell für den Patienten hergestellt wird. Wir bekommen Analysenzertifikate, die schon Auskunft geben über bestimmte Werte, die laut Arzneibuch eingehalten werden müssen. In der Apotheke müssen wir nur noch eine Identitätsprüfung durchführen. Wir schauen uns im Fall der Blüte diese genau unter dem Mikroskop an. Wir untersuchen, ob THC und CBD in der Blüte vorhanden ist. Und wir überprüfen die Plausibilität der Verschreibung. Für den Nachweis von THC und CBD, also den Hauptwirkstoffen in der Cannabisblüte oder in Cannabis-Arzneimitteln allgemein, nutzt man eine Dünnschichtchromatographie oder, wenn zugelassen, einen geeigneten Schnelltest. Das Zertifikat hat also den Vorteil, dass wir nicht alle Prüfvorgänge zu Grenzwerten und Gehalt durchführen müssen. Wir müssen uns also in der Apotheke bei einer Rezeptur vollkommen auf die Richtigkeit und Transparenz dieses Zertifikates verlassen. Deshalb haben wir in dem Gespräch eingefordert, dass diese Transparenz gewährleistet sein muss. Dazu gehören selbstverständlich auch Sterilisationsmaßnahmen, die angewendet werden, um die mikrobiologische Qualität der Blüte so zu verbessern, dass sie verkehrsfähig ist. Das bedeutet, dass sie an den Patienten abgegeben werden darf von der Apotheke. Leider ist das nicht immer der Fall. Für einen Deep Dive hört euch also die Folge 69 an. Da bekommt ihr das Hintergrundwissen, was ihr braucht zu diesem Thema. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, außer, dass der Podcast wie gewohnt auf Spotify, Apple Podcast, YouTube, NR Vision und natürlich auf der Website des VCA zu hören ist. In diesem Sinne, bleiben Sie dran und bleiben Sie neugierig.
Meine Frau und mein Umfeld und meine Freunde haben sofort gesehen, dass es wesentlich was ausmacht, wie es mir besser geht. Und
da war auch der Verdacht, dass die Schmerzmittel bei mir selbst wieder Schmerzen ausgelöst haben. Und deshalb eben auch Umstellung auf Cannabis. Selbst bei starken Schmerzattacken hilft mir Cannabis ganz gut.
Es hat sich alles verbessert. Also meine Arbeitsleistung, ich bin dieses Jahr kaum mehr krank gewesen. Ich habe für die Fehltage